Ja, wenn Gott dich beauftragt, gibt es kein Wenn und Aber. Und es geht um 2. Mose 4, die Verse 1 bis 17. Andreas hat es uns eben schon gelesen. Und wir gehen da heute so nach und nach durch. Und wir rufen uns mal kurz in Erinnerung, was also letzte Woche und vorletzte Woche wir gehört haben aus dem Kapitel 3 im 2. Buch Mose, wo Gott dem Mose begegnet an diesem Berg Horeb. Und auf eindrücklicher Weise steht er vor ihm in diesem brennenden Dornbusch und redet zu ihm. Mose betritt diesen heiligen Boden, von dem Gott da redet. Und Gott spricht unmittelbar zu ihm. Und dann stellt Gott sich vor, ihm gegenüber, mit diesem starken Ausdruck, den Andreas eben auch gelesen hat, mit diesem Ich bin, der ich bin. Gott geht so weit, dass er ihm die Zukunft voraussagt und er gibt ihm vor allem diesen Zuspruch in 2. Mose 3, Vers 12, ich werde mit dir sein. Und nun stellen wir uns vor, Mose, der in Kapitel 3, also kurz vorher, Unglaubliches erlebt hat und gesehen und gehört hat, und er steht immer noch barfuß vor diesem brennenden Dornbusch, der aber brennt, aber nicht verzehrt wird. Und Gott redet unmittelbar immer noch zu ihm aus diesem Dornbusch. Und diese ganze Szene, wir haben das vor 2 Wochen vor allem gesehen schon, ist sehr beeindruckend, ist atemberaubend eigentlich. Wirklich ehrfurchtgebietend, wenn man sich das so vorstellt. Aber Mose steht da und er hat immer noch große Skepsis, was seinen Auftrag angeht. Er soll ja, das war der Auftrag, vor den Pharao treten und soll das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreien. Haben wir in 2. Mose 3, Vers 10 gelesen. Und dazu gehört natürlich für Mose erstmal, dass das Volk Israel überhaupt mitzieht, dass sie ihm überhaupt Folge leisten, dass sie ihm vertrauen, dass sie auf ihn hören. Und während Mose so über seinen Auftrag nachdenkt und alles, was damit verbunden ist, platzt er nicht gerade vor Euphorie und Tatendrang und legt jetzt los, sondern eher im Gegenteil, er schaut auf sich, schaut auf seine Beschränkungen und er bringt so einiges an Einwänden gegenüber Gott. Und ich nenne das mal 3 große Abers, die er bringt, die wir uns heute Morgen anschauen wollen. Und es sind 3 große Abers, wo ich glaube, dass nicht wenige von uns auch vertraut sind mit diesen Einwänden, so in ihrem Kern. Gerade wenn es darum geht, dass Gott uns beauftragt und in den Dienst stellen will. Das erste Aber heute Morgen finden wir in Vers 1 bis 9. Und ich habe es so beschrieben, aber was, wenn sie mir nicht glauben? Das ist der Punkt, wo wir uns heute Morgen am längsten aufhalten. Die Verse 1 bis 9. Gott hat also Mose gerade eben gesagt, im Kapitel 3, Vers 14 bis 22, eine längere Rede, wie das alles laufen soll. Was er dem Volk Israel sagen soll, was er dem Pharao sagen soll. Er sagt ihm auch, wie der Pharao reagieren wird. Und er sagt ihm, dass das Volk Israel mit Silber und Gold am Ende rausziehen wird aus Ägypten. Also wirklich konkrete Aussagen. Und zu all dem sagt Gott ausdrücklich in 2. Mose 3, Vers 18, die Stelle nochmal dabei, und sie werden auf deine Stimme hören. Also deutlicher geht es ja kaum gegenüber Mose. Ja. Und jetzt kurz danach, die Unterhaltung ist noch nicht vorbei, sondern kurz danach kommen diese Zweifel und dieser Unglaube von Mose, nämlich nach dem Motto, was denn, wenn nicht? Und dazu schalten wir in Kapitel 4, Vers 1, wo Mose ja dann sagt, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen? Einerseits kann ich diese Bedenken von Mose ein Stück weit nachvollziehen. Also Mose ist ja nach 40 Jahren, die er in Midian war, dann irgendwann wieder auf dem Weg Richtung Ägypten, ja, also macht sich dann irgendwann auf den Weg. Das heißt, er kommt da an für viele als ein Unbekannter. Und er kommt jetzt auch nicht mit einer großen beeindruckenden Macht im Gepäck oder sowas oder einer großen Armee oder sonst was, was sie irgendwie beeindrucken könnte, sondern ganz einfach. Er hat 40 Jahre Tiere gehütet und er kommt da ganz schlicht und einfach mit seiner Familie, mit seinen 2 Kindern und seiner Frau dann wieder zurück. Und dazu kommt, dass ihn schon mal das Volk Israel, die Israeliten abgelehnt haben, in Kapitel 2. Wir haben das schon gehabt. Ja. Das heißt, er fragt sich sicherlich auch, wie werden die Leute reagieren von damals, die mich damals abgelehnt haben? Werden sie das diesmal zulassen? Werden sie mich diesmal akzeptieren? Menschlich gesehen muss man also sagen, Mose hat eigentlich relativ schlechte Karten. Und es gibt auch so gesehen keinen Grund für das Volk Israel, der in Mose selbst liegen würde, wo sie sagen, ja, dem schenken wir Gehör, dem schenken wir Vertrauen. Andererseits haben wir hier gerade eine Szene, wo Mose vor dem lebendigen Gott steht und wo Gott aus diesem brennenden Dornbusch zu ihm redet. Mose erlebt gerade ein absolutes Wunder. Ja, dieser brennende Dornbusch ist ja ein absolutes Wunder und er erlebt diesen Zuspruch Gottes dazu noch. Das heißt, was hier im Gang ist, ist viel mehr als menschlich. Nun bringt Mose diese Einwände und diese Zweifel und Gott geht ein auf diese Zweifel und auf diesen Unglauben. Und das, obwohl er eigentlich schon weiß zu dem Zeitpunkt, dass Mose letztendlich sich vor dieser Aufgabe eigentlich drücken will. Wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Aber Mose begegnet diesem ersten Einwand und zwar mit drei Zeichen oder drei Wundern, die er in Moses Hand legt. Und diese Zeichen haben mehrere Zwecke. Zum einen sollen sie den Glauben von Mose selbst stärken. Zum anderen sollen sie den Glauben des Volkes Israel stärken. Ein Stück weit auch Mose als Gottesmann beglaubigen. Und zu guter Letzt wird es dazu kommen, dass diese Zeichen als Machtdemonstration vor dem Pharao genutzt werden. Und dann lesen wir vom ersten Zeichen in den Versen 2 bis 5. Und dabei ist sehr interessant, dass Gott den alltäglichsten Gegenstand, wahrscheinlich, den damals Mose so mit sich geführt hat, immer, dass er ausgerechnet ihn gebraucht. Und so lesen wir dann hier, wie Gott Mose fragt: Was ist da in deiner Hand? Und Mose sagt: Ein Stab. Ja. Und dann kommt diese Anweisung von Gott: Mose, nimm diesen Stab, werf ihn auf den Boden. Und Mose macht das. Und von jetzt auf gleich wird aus diesem Stab eine Schlange. Und dann heißt es hier, so schön, ich finde es immer wieder witzig, und Mose floh vor ihr. Ja, also ich glaube, alle, die eine Schlangenphobie haben oder irgendwo da nicht so vertraut sind, die können sich sehr gut hineinfühlen in Mose gerade. Ich glaube, wir alle wären aber so, dass wir sagen würden, also wenn du einen Stab auf den Boden schmeißt, du ahnst nichts Böses, auf einmal wird da eine Schlange draus, dass wir alle erstmal zurückschrecken würden und wahrscheinlich 3 Meter zurückspringen würden. Und es ist witzig zu lesen, ein Stück weit, wie das da so vonstatten geht. Ne? Mose weiß ja gar nicht, was jetzt da abgeht, was jetzt passiert. Er macht einfach das, was Gott sagt. Nimmt diesen Stab, wirft ihn auf den Boden, auf einmal wird es eine Schlange. Auf einmal guckt er einer Schlange ins Gesicht und aus diesem Hirtenstab wird auf einmal eine Todesgefahr für ihn. Ja, eine Schlange, vermutlich ein giftiges Tier ja, auch etwas, was Mose wirklich fürchtet. Und ganz klar, für ihn heißt es nichts wie weg. Und dann, umso interessanter und herausfordernder ist das Nächste, was Gott ihm dann sagt. Nämlich, wenn er sagt, streck deine Hand aus und fass sie beim Schwanz. Das ist eine wirkliche Mutprobe, die er da Mose zumutet. Ja, also stell dir vor, du hast wirklich Schiss vor diesem Viech und würdest am liebsten 20 Meter Abstand halten und dann sollst du dieses Tier, dieses Viech auch noch anfassen. Ich glaube, das ist was, wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen, wo wir schon klar sagen können, puh, also das kostet mich einiges. Und dann sagt Gott auch noch, du sollst sie von hinten am Schwanz, also du sollst sie am Schwanz anfassen. Das heißt, du musst dich dieser Schlange eigentlich von hinten nähern. Und wenn du eine Schlange beim Schwanz packst und dich von hinten näherst, ist das nicht der cleverste Schachzug, weil dann fühlt sich die Schlange bedroht. Ja? Das heißt, also es ist ein wirklicher Glaubensschritt für Mose, aber er tut es. Und mit Sicherheit nicht, weil er sich danach gefühlt hat oder so und das einfach mal ausprobieren wollte, sondern ausschließlich deshalb, weil Gott es gesagt hat. Das heißt, er vertraut auf Gottes Wort. Und dann lesen wir in Vers 5 weiter davon, dass Gott Mose dieses Zeichen anvertraut hat. Und dann heißt es, damit sie, also die Israeliten, glauben, dass hier der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nun ist interessant, sich diesen Begriff Schlange mal ein bisschen anzugucken in der Bibel, weil die Schlange steht sehr oft für den Teufel. Und so sehen wir es in 1. Mose 3, im sogenannten Sündenfall schon, dass der Teufel als Schlange dort in Erscheinung tritt. Und wir sehen bis in die Offenbarung hinein, Offenbarung 20, Vers 2, dass der Teufel dort als die alte Schlange bezeichnet wird wieder. Also es zieht sich so durch. Ja? Und gerade dieser Rückbezug auf den sogenannten Sündenfall in 1. Mose 3, wo der Teufel als listige Schlange in Erscheinung tritt, und Adam und Eva zur Sünde verführt. Und dann diese Verheißung in 1. Mose 3, Vers 15, das klingt hier eigentlich mit an. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir über die Schlange, beziehungsweise über den Teufel letztendlich. Da heißt es, 1. Mose 3, Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier ist die große Feindschaft beschrieben, der große Kampf, der sich dann durch die ganze Bibel eigentlich durchzieht. Dieser Kampf zwischen Gott und seinem Widersacher, dem Teufel. Und wir sehen das ja auch immer wieder im Laufe der Geschichte. Da ist Gottes Linie und Gottes Volk und auf der anderen Seite der Teufel, der versucht, dieses Volk auszurotten, dieses Volk zu vernichten, zu bekämpfen, zu zerstören. Und wir sehen also hier schon in 1. Mose 3, Vers 15, kurz nach diesem Sündenfall, beschrieben, dass es ein großer Kampf ist. Aber wir sehen in diesem Vers auch, dass aus dem Nachwuchs der Frau eines Tages jemand erstehen wird, der der Schlange den Kopf zertritt, also der sie endgültig vernichtet. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einige Jahrtausende später, nachdem das geschrieben wurde oder geschehen ist, in Erscheinung getreten ist. Und der auf diese Erde kam als Mensch. Als Mensch wie wir, der im Gegensatz aber zu uns anderen Menschen ein Leben gelebt hat, was ohne Sünde war, ohne Schuld. So dass es Gott gefallen hat, zu jeder Zeit. Und obwohl er sündlos gelebt hat, ist er am Kreuz gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und so besiegt er am Kreuz die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Allerdings gilt diese Stellvertretung, diese Rettung und diese Vergebung der Schuld nicht einfach automatisch für jeden, sondern nur, das macht die Bibel immer wieder deutlich, für den, der glaubt. Für den, der Jesus Christus ganz persönlich als seinen Herrn und Retter annimmt und wirklich diese Vergebung persönlich auch für sich in Anspruch nimmt. Und wenn heute Morgen jemand hier sitzt oder auch zuschaut, der noch nicht so richtig weiß, was es damit auf sich hat oder sagen muss, also das habe ich noch nicht gemacht, Jesus so richtig aufgenommen in mein Leben, dann will ich euch Mut machen, dass ihr gerne auf mich nachher zukommt oder auch auf jemanden, den ihr kennt hier und einfach anhaut und fragt, wie geht das denn? Oder schreibt uns auch gerne oder ruft uns an, nimmt Kontakt auf, weil es ist so wichtig, das für sich klar zu kriegen. Wir gehen zurück zu 1. Mose 3, Vers 15. Hier ist also schon die Rede von dem großen Befreier, von dem Erlöser, der bereits angekündigt ist und der dann im weiteren Verlauf der Geschichte nach 1. Mose 3, wo so eine Abstammungslinie von Gott in Bewegung kommt. Und eines Tages wird aus dieser Abstammungslinie dieser Befreier dann entstehen. Und diese Linie führt über Abraham, über Isaak und über Jakob. Und ihnen wurde die Verheißung gegeben, wir haben das in der ersten Predigt gehabt, in unserer Reihe über den 2. Mose, dass ihnen eine große Nachkommenschaft gegeben wird, dass ihnen das Land Kanaan gegeben wird und dass aus ihren Nachkommen und letztendlich aus ihnen Segen für alle Völker werden soll. Das ist ein Hinweis auf Jesus Christus dann. Wenn Mose jetzt also hier vor die Israeliten tritt, zu einem späteren Zeitpunkt, dann nächste Woche hören wir das, und dieses Zeichen mit der Schlange tut, vor ihren Augen, dann klingt bei den Israeliten da wahrscheinlich was an. Und zwar das Thema Befreiung, das Thema Erlösung, die naht. Letztendlich ist es ja der Teufel auch, der sie in Ägypten knechtet, als der Feind Gottes. Und wenn Mose jetzt daherkommt bei den Israeliten dann und die Schlange einfach so in die Hand nehmen kann, dann ist das augenscheinlich so, als hätte Gott Mose den Teufel in seine Hand gegeben, beziehungsweise so, dass er Macht hat, über den Teufel, dass er wirklich befreien kann. Es ist also ein eindrückliches Zeichen für die Israeliten, eine starke Beglaubigung für Mose vor diesem Volk. Und sie können daran sehen, dass diese Linie der Verheißung an Abraham, an Isaak und an Jakob, dass das weitergeht. Das war es aber noch nicht mit Gottes Therapie gegenüber Moses Unglauben und Einwänden. Und so lesen wir in Vers 6 von dem zweiten Zeichen weiter. In Vers 6 überrascht Gott dann Mose wieder auf ganzer Linie, würde ich sagen, mit einem zweiten Zeichen, indem er jetzt sagt, also steck deine Hand in deinen Gewandbausch. Und der Gewandbausch war oberhalb des Gürtels so eine Falte, wo auch Sachen transportiert werden konnten da drin oder so, wie so eine Tasche. Und Gott sagt also, steck jetzt deine Hand in diesen Gewandbausch und zieh sie wieder heraus. Und als Mose das tut, sieht er, seine Hand ist weiß, komplett weiß, wie Schnee von Aussatz. Und Aussatz war eine Hautkrankheit, war ein Hautausschlag, der später dann auch, 3. Mose 13 zum Beispiel, wen das interessiert, dann für kultisch unrein erklärt wurde. Und es ist soweit sogar ging, dass Leute außerhalb des Lagers sein mussten, bis sie geheilt wurden von diesem Aussatz. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, wie Mose diese ganze Situation irgendwie durchlebt. Also wie er diese Hand in seinen Gewandbausch steckt, Gott sagt ihm das, er macht das, er zieht die wieder raus, guckt seine Hand an und denkt, Wahnsinn, was ist das denn jetzt? Ja? Also seine ganze Haut voller Ausschlag. Und es war aber nur das halbe Wunder, wenn man so will. Ganz ähnlich wie bei der Schlange ist es so, dass Gott ihm sagt, und jetzt steck deine Hand wieder hinein. Und Mose tut das, steckt sie wieder hinein, zieht sie wieder heraus und das ist alles wieder normal. Mir ist so vorgestellt, wenn das heute jemand so könnte, ohne irgendwelche Tricks, wäre das wahrscheinlich der absolute Renner, wenn man solche Sachen vorführen könnte. Jetzt sagt Gott Folgendes in Vers 8 über diese beiden Zeichen. Vers 8 heißt es, und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Gott betreibt also Vorsorge für den Fall, dass das Volk Israel nach dem ersten Zeichen vielleicht noch nicht auf Mose hören wird und ihm noch keinen Glauben schenken wird. Und das war ja genau die Ausgangssorge von Mose. Ja? Also in Vers 1 haben wir das gelesen, wir lesen nochmal kurz, schauen nochmal rein, wie er da gesagt hat. Und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, das war ja so der Ausgangseinwand von Mose. Und jetzt ist an dieser Stelle was sehr Interessantes zu entdecken, deswegen habe ich das markiert hier auch. Und zwar spricht Mose in Vers 1 von seiner Stimme. Und Gott spricht jetzt hier in Vers 8 von der Stimme des ersten oder auch des zweiten Zeichens. Und das Wort Stimme ist in Vers 8 eigentlich ein ungewöhnliches Wort. Also man würde das nicht sagen, Stimme des Zeichens oder sowas. Ja? Aber es ist im Hebräischen, und ich denke bewusst, das Gleiche wie in Vers 1. Jetzt redet Vers 8 also nicht von Moses Stimme, sondern es redet letztendlich von Gottes Stimme in Form von Zeichen. Es ist also interessant zu sehen, wie Gott Mose eine Stimme vor dem Volk verleiht, die nicht seine eigene ist, sondern die letztendlich Gottes Stimme ist. Und am Ende wird das Volk nicht durch die Stimme von Mose glauben, sondern sie werden durch die Stimme Gottes glauben. Ich fand das eine ganz interessante Verbindung, da in diesem Text zu sehen, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt. Aber es ist am Ende Gottes Stimme, die sie überzeugen wird. Gott geht aber noch einen Schritt weiter in Vers 9 und schenkt noch ein drittes Zeichen, falls sie immer noch nicht glauben und immer noch nicht auf Mose hören wollen. Und dazu soll er Wasser vom Nil nehmen und es einfach auf den trockenen Erdboden schütten und das Wasser wird zu Blut werden. Und dieses Zeichen konnte natürlich Mose zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht ausprobieren, weil der stand ja nicht am Nil, sondern der war weit weg am Berg Horeb. Das heißt, dieses letzte Zeichen ist eins, was Mose einfach nur mitnehmen kann. Im Glauben mitnehmen kann, dass Gott es wirklich geschehen lässt, wenn es dann drauf ankommt. Und gerade dieses dritte Zeichen ist auch ein interessantes, wenn es um die Bekräftigung vor dem Volk Israel ging. Weil der Nil, dieser Fluss Nil, der galt als die Lebensader Ägyptens. Und er wurde von den Ägyptern selbst als Quelle alles Segens und Gedeihens im Naturleben von Ägypten angesehen. So schreibt es ein Ausleger. Und weiter schreibt er, es ging sogar so weit, dass sie diesen Nil göttlich verehrt haben und sie dem Gott Osiris zugerechnet haben. Bedeutet, wenn also Mose jetzt die Macht über den Nil hat, so hatte er zugleich die Macht über das Leben Ägyptens. Und er hatte die Macht über die Götter von Ägypten. Und wir kommen im Zuge der ersten Plage ja dann auch nochmal darauf zu sprechen, wo ja tatsächlich Mose Wasser aus dem Nil in Blut verwandelt. Zudem kommt noch ein anderer Gedanke, den wir schon hatten. Im 2. Mose 1, ganz am Ende, in Vers 22, wo die Anweisung war, dass die Israeliten ihre Neugeborenen in den Nil schmeißen mussten und sie dort töten mussten. Und auch das ist was sicherlich damit ein Stück weit assoziiert wurde. Und auf einmal hat Mose dann Macht über den Nil und es ist sogar denkbar, dass sie gerecht werden können für diese schlimme Tat. Wir sehen also, wie Gott diesen Einwand von Mose, aber was, wenn sie mir nicht glauben, wie Gott das mit drei Machtdemonstrationen eigentlich im Keim erstickt. Und er demonstriert Mose auch schon mit Blick auf die 10 Plagen, dass Gott selbst der Herr ist. Der Herr über Tiere, der Herr über Krankheiten, der Herr über Naturgewalten und der Herr letztendlich über das Leben. Spannend ist dabei, dass Mose ein Prinzip lernt und ich nenne das mal das Prinzip des Glaubens. Und es funktioniert so, Gott sagt etwas, Mose hört das und tut das und erlebt dabei dann, dass Gottes Wort tatsächlich wahr ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Und genau dieses Prinzip, das muss Mose lernen, damit er wegschauen kann von seinen Beschränkungen und damit er mutige Schritte gehen kann ins Ungewisse und zwar auf der Grundlage, weil Gott es gesagt hat. Und dieses Prinzip des Glaubens, das müssen auch wir mehr und mehr lernen in unserem Leben, glaube ich. Ja, Ja, Gott gibt uns, dir und mir, immer wieder verschiedene Aufträge oder Aufgaben, wo wir vielleicht erstmal zurückschrecken davor, indem wir nicht gewachsen sind. Und es würde in allermeisten Fällen nicht so aussehen, dass du aus einem brennenden Dornbusch gesagt bekommst, dass du ein ganzes Volk aus einer der größten Weltmächte befreien sollst. Ja, das ist meistens heutzutage nicht mehr der Auftrag an uns. Sondern vielmehr gibt Gott uns eine ganze Reihe, ganz allgemeine Aufträge in seinem Wort. Und es ist spannend, danach zu forschen und darüber nachzudenken, wozu beruft Gott mich denn, wo ich gar nicht, was weiß ich, wie außerirdisch suchen muss, sondern anfangen kann in seinem Wort, weil da sagt er mir ganz viel. Und dann wird es so sein, dass ich Aufträge aus Gottes Wort sehe und bekomme und verstehe, ja, was will er von mir, und dass Gott mich dann in Situationen stellt, in denen ich konkrete Personen vielleicht vor Augen habe oder auf dem Herzen habe, wo ich konkrete Sachen auch angehen kann. Und dann ist immer die Frage, bin ich bereit, diese Aufgabe mit seiner Hilfe jetzt anzunehmen oder nicht? Und vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, der so formuliert ist und den Mose auch hier ein Stück weit hat, ja, aber was ist denn, wenn sie mir nicht glauben? Oder was ist denn, wenn sie mich nicht annehmen wollen? Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Ja. Also zum Beispiel kann ich ja denken, ja Herr, ich weiß, du willst, dass ich mit Menschen übers Evangelium rede, dass ich ihnen das weitersage, aber was ist denn, wenn sie das nicht hören wollen? Was ist denn, wenn sie das nicht glauben? Oder ja Herr, ich weiß eigentlich, dass es richtig wäre, mit dieser oder jener Person zu reden und sie auf ein gewisses Fehlverhalten hinzuweisen, sie mit deinem Wort in Liebe zu ermahnen, aber was ist, wenn die Person das überhaupt nicht hören will und wenn sie das einfach ablehnt? Oder ich weiß, dass ich auf diese Person zugehen soll eigentlich, dass ich ihr helfen soll, dass ich für sie da sein soll, mich um sie kümmern soll, aber was ist denn, wenn die Person mich vielleicht komisch findet oder wenn sie mich sogar zurückweist? Oder ich weiß, es ist längst überfällig, mit dieser und jener Person eigentlich ein versöhnliches Gespräch zu suchen, vielleicht jemanden um Vergebung zu bitten. Aber was ist denn, wenn der andere vielleicht das ablehnt? Ja, wie stehe ich denn dann da? Und es gäbe viele Beispiele, in denen unsere Ungewissheit und unser Unglaube uns letztendlich abhalten kann, Dinge zu tun und wirklich in die Tat umzusetzen, die Gott uns deutlich gemacht hat. Und so manches Mal ist es vielleicht so, dass wir eher in unserem Gedanken das haben, dass wir denken, ja, das ist eh zum Scheitern verurteilt, das ist schon vorprogrammiert, also brauche ich das gar nicht machen. Und wir finden für uns da gewisse Ausreden, die vielleicht sogar noch ganz gut klingen in unseren Ohren. Aber wenn Gott uns etwas deutlich macht, dann sollten wir dem genau mit der gleichen Haltung begegnen, wie Petrus das getan hat in Lukas 5. Das ist eine ganz interessante Begebenheit, finde ich. Ich will nur auf einen Vers zu sprechen kommen gleich, aber ich sage euch kurz, worum es da geht. Ja, also Jesus sagt zu Petrus, dass er seine Netze auswerfen soll am helllichten Tage. Und für Petrus ist es so, dass er weiß, also sie haben die ganze Nacht nichts gefangen und eigentlich widerspricht das jeglicher Fischererfahrung und jeglicher Logik, das zu tun. Aber dann sagt er in Lukas 5, Vers 5 Folgendes. Da sagt er zu Jesus, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und er tut das und er erlebt ein Wunder, er erlebt ein Wirken Gottes. Und dieses auf dein Wort hin will ich tun, was du mir sagst, das ist genau die richtige Haltung, wenn Gott uns zu irgendwas herausfordert. Und das auch, wenn das vielleicht in unseren Augen erstmal gar nicht so viel Sinn zu machen scheint, oder wenn es herausfordernd ist und auch wenn wir nicht wissen, wie wird das Ende aussehen? Wie werden die Geschicke laufen im Einzelnen? Aber dieses Prinzip des Glaubens, Gott sagt etwas, ich höre es, ich tue es und erlebe dann, dass Gott zu seinem Wort steht. Dieses Prinzip des Glaubens, das wollen wir lernen und leben zunehmend mehr. Und ich will uns fragen, dich fragen, mich fragen, wo sind wir da herausgefordert? Wo ist vielleicht Unglaube in unserem Leben, der uns abhält, konkrete Schritte zu gehen? Wo zögern wir, obwohl wir eigentlich wissen, was zu tun ist? Gott erstickt diese erste Ausrede von Mose im Keim. Aber Mose kommt zu einer zweiten Ausrede in Vers 10. Und ich will es ausdrücken mit einem zweiten Aber. Diese zweite Ausrede ist, aber ich kann nicht gut reden. Die Verse 10 bis 12. In Vers 10 heißt es, Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. vielleicht ein Einwand, den der ein oder andere von uns sehr gut nachvollziehen kann. Ich weiß von einer Person hier aus der Gemeinde, die manchmal das so im Spaß zu ihren Worten macht. Ich habe eine schwere Zunge. Ja? Vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Ich darf es aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht sagen hier. Aber Spaß beiseite, ich glaube, es geht nicht wenigen Leuten so, dass sie sagen, ja, ich kann manches einfach nicht so gut ausdrücken. Ja? Kann manches nicht so gut ausdrücken wie manch anderer vielleicht auch. Oder mir fallen in entsprechenden Situationen dann unter Umständen ja nicht die richtigen Worte ein. Deswegen schrecke ich da eher vor zurück. Ich fühle mich unbeholfen, ich fühle mich schwerfällig, ich fühle mich unfähig im Reden. Ich bin einfach, so sagen wir vielleicht mit Mose, kein redegewandter Mann oder keine redegewandte Frau und erst recht nicht, wenn es drauf ankommt. Und dann führt das manchmal weiter, dass wir sagen, ja, also ich mache lieber irgendwas Unauffälliges im Hintergrund und ich bleibe lieber in meiner Komfortzone und ich überlasse das Wort den anderen. Und ich kann das ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung. Und das glaubt ihr mir vielleicht nicht, weil ich hier vorne stehe und rede. Aber ich bin ja nicht als Prediger geboren, sondern da ist ganz viel Entwicklung drin gewesen. Und ich würde sagen, dass ich heute hier stehe, ist eigentlich ein Ausdruck von Gottes Gnade, von Gottes Ermutigung und von ganz viel Überzeugungsarbeit, die Gott in meinem Leben leisten musste. Und wir können ja gerne so drüber sprechen mal, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich kann es gut verstehen. Ja, diesen Einwand von Mose und auch, wenn sich jemand so empfindet oder fühlt. Ich glaube auch andersrum, wenn jemand sagt, ja, also verbal kann mir eigentlich keiner was vormachen, ich bin wirklich top drauf und das ist alles ganz easy, ich glaube, dass das auf der anderen Seite auch nicht besser wäre. Weil gerade solche Leute sollten sich stark hinterfragen, ob da nicht Hochmut oder Stolz dahinter steckt, der gebrochen werden muss. Ja. Man könnte an dieser Stelle jetzt hier bei Mose eventuell ein Stück weit eine gesunde Demut vielleicht vermuten oder erkennen. Immerhin schätzt er sich in Anbetracht von dieser wirklich mächtigen Aufgabe selbst als unbeholfen ein, als nicht gewachsen und wie gesagt, alles andere wäre auch verkehrt. Ne? Also wenn er sagt, jo, ist easy, mache ich, gar kein Problem, wäre irgendwie auch komisch. Ne? Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eine gewisse falsche Demut gibt. Und hinter dieser falschen Demut kann man sich sehr gut verstecken. Und später im Text wird es nochmal deutlich, dass eigentlich Mose diese Geschichte mit dem Reden nur nimmt als Vorwand, um sich nachher vor der eigentlichen Aufgabe zu drücken. Aufschlussreich in der Hinsicht ist auch ein Blick ins Neue Testament in Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 7, Vers 22 wird über Mose ausgesagt, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Also am Anfang ist beschrieben da diese Schule, die er in seinen Kindheitstagen erlebt hat, nämlich, oder dann ja auch lange Zeit, wie er aufgewachsen ist, in Ägypten. Und dann aber vor allem diese Aussage über ihn, dass er mächtig war in seinen Worten. Das ist eine Aussage über jemand, die absolut nicht dem entspricht, dass man sagen muss, der ist nicht redebegabt. Also wir dürfen uns Mose nicht vorstellen wie ein schüchternes Kerlchen, was irgendwie in der Ecke steht und keinen Ton rausbringt oder sowas. Ja, also so einer war er sehr wahrscheinlich nicht. Und auch in Kapitel 2 haben wir das schon gesehen, wie er für diese Töchter von Reguel vor den Hirten eintritt und sie zurückweist eigentlich letztendlich. Ne? Das macht keiner, der so ganz verschüchtert irgendwie gar nicht reden kann. Und trotz all dem führt Mose aber diesen Einwand an. Ich bin kein redegewandter Mann. Und die Antwort Gottes darauf ist wiederum so, dass er eigentlich jeglichen Einwand gleich im Ansatz erstickt. Vers 11 und 12, so reagiert Gott dann darauf. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Also Gottes Aussage hier nach dem Motto funktioniert so, Moment mal. Ob du in der Lage bist, zu reden oder nicht, das entscheide immer noch ich. Das liegt überhaupt nicht in deiner Macht eigentlich. Oder hast du dir selbst deinen Mund oder deine Stimmbänder gemacht? Oder hast du irgendwas dazu beigetragen, dass du siehst, dass du hörst, dass du überhaupt reden kannst, dass du irgendwas im Leben kannst? Oder war es nicht ausschließlich ich, der Herr? Das sagt er im Prinzip hier. Und ich glaube, diese rhetorischen Fragen, die hier verwendet sind von Gott, und diese wirklich kurze Machtdemonstration, die sollte einen ganz schön erden, sodass man am Ende nur sagen kann, oh ja, stimmt, ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu melden. Und daraufhin kommt ja dann auch nochmal in Vers 12 dieser klare Appell von Gott: und nun geh hin. Und danach eine gewaltige Zusage, nämlich: ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden wolltest. Wirklich starke Worte, wenn du sie von Gott direkt so hörst und wenn er dir seine Hilfe zusagt. Allerdings bedarf diese Zusage von Gott wiederum ein Vertrauen von Mose. Ja, Mose muss sich ja darauf verlassen, dass er beim Vorwärtsgehen erlebt, dass das wirklich stimmt, was Gott da sagt. Also, dass er wirklich mit ihm sein wird und dass er ihm zur rechten Zeit auch die rechten Worte schenken wird. Das heißt, um diese Glaubenserfahrung zu machen, ist ein Schritt ins Ungewisse nötig. Mose kann nicht theoretisch erleben, dass das stimmt, sondern er muss sich mutig ins kalte Wasser schmeißen lassen. Er muss mutig Schritte der Herausforderung in die Ungewissheit entgegengehen. Und dann wird er erleben, dass das stimmt. Und genauso ist es bei uns auch letztendlich, dass wir nur Glaubenserfahrungen machen, wenn wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen. Wenn wir nicht vor unbequemen und herausfordernden Situationen zurückschrecken und immer nur sagen, ja, ich duck mich irgendwie weg, sondern wenn wir mutig Schritte mit unserem Herrn gehen. Und mir ist dazu eine Karte in den Sinn gekommen, die ich bekommen habe, als ich aus Wuppertal damals weggegangen bin, also vor vielen Jahren schon. Und die hat mir mein Hauskreis damals mitgegeben. Und da stand ein Spruch drauf, der mir immer wieder so in den Sinn gekommen ist. Ich habe sie mal mitgebracht. Da stand drauf: trau dich, ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ich habe oft diese Karte gelesen, vorgenommen und oft auch darüber nachgedacht. Sie hat mich auch oft ermutigt. Aber sie bringt etwas zum Ausdruck. Wir Christen sind nicht dazu berufen, ein sicheres und bequemes Leben zu führen, sondern wir sind dazu berufen, im Glauben zu wachsen. Wir sind dazu berufen, dass Gott uns gebraucht, dass Gott uns auch herausfordert und dass wir fragen: Herr, wie willst du mich heute gebrauchen? Und wenn wir so beten und wenn wir uns nach solchem Glaubenswachstum ausstrecken, dann ist das ein mutiger Schritt. Weil dann kann es passieren, dass Gott mich an Grenzen bringt und in Situationen führt, die ich mir so nie ausgesucht hätte. Und es kann manchmal anstrengend sein und unbequem. Aber es ist trotzdem gut. Es ist letztendlich ein Gewinn für uns sogar. Weil dort, wo ich an meine Grenzen stoße, dort fängt Gottes Wirken und auch das Leben im Glauben eigentlich erst so richtig an. Und ja, es mag sein, dass mancher redebegabter ist, mag sein, dass mancher intellektuell fitter ist als ich, dass er mehr Wissen hat, dass er besser erklären kann oder. Ja, man könnte ganz viel einwenden. Aber Gott beruft nicht in erster Linie nur die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dementsprechend will ich uns fragen: Wozu beruft er dich denn im Moment? Wo fordert Gott dich vielleicht aktuell heraus, mutig Glaubensschritte ins Ungewisse zu gehen? Und wenn er dich in irgendwas ruft, dann gibt es keine Ausreden. Ja? Und das trotz Beschränkungen. Ja? Wenn Gott uns beruft, dann gibt es trotz Beschränkungen keine Ausreden für uns eigentlich, solange er auf unserer Seite ist. Und das sagt er zu. Und eigentlich sollte man denken, Mose müsste das doch verstanden haben so langsam. Aber er kommt noch mit einem dritten Einwand daher. Und dieser letzte Einwand, den habe ich so genannt: aber das könnten doch andere besser. Oder das könnte doch ein anderer besser. Das ist das, was Mose eigentlich in Vers 13 zum Ausdruck bringt, wo es heißt: ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Oder die neue evangelistische Übersetzung übersetzt an der Stelle, vielleicht noch ein bisschen einfacher ausgedrückt: ach Herr, schick doch lieber jemand anderen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mich persönlich auch sehr gut drin wieder. Das war ganz früher, war das oft mein innerliches, manchmal auch äußerliches, aber auch innerliches Argument, wenn es darum ging, dass ich gefragt wurde: Daniel, würdest du eine Andacht halten? Ja, da habe ich oft genau das so mir gedacht: ja, nee, das können andere besser. Können sicherlich auch andere besser, gar keine Frage. Aber das war so das, worunter ich mich weggeduckt habe. Und bis heute gibt es Momente, in denen ich immer wieder denke, und euch wird es auch so gehen: ich bin einfach der falsche Mann dafür. Ich bin der falsche Mann am falschen Ort, das können andere viel besser. Und warum sollte ich das machen? Ja. Und definitiv wird es immer so sein, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die irgendwas besser können, denen eine Aufgabe viel leichter fällt, denen es leichter von der Hand geht, die schneller darin sind, die fitter darin sind, die schlauer sind und so weiter. Und ich vermute mal, dass viele von uns sich wiederfinden in diesem Gedanken, aber das können doch andere besser als ich. Und wir sind vertraut damit. Und ich will damit nicht sagen, dass das bedeutet, dass wir nicht eine gute und realistische Selbsteinschätzung haben sollten und auch manche Grenze akzeptieren müssen. Das ist damit nicht gemeint. Allerdings, ich glaube, da ist eher eine Gefahr, wäre es verkehrt, sich auf diesem Gedanken auszuruhen, es können ja andere besser, und voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, dass das nicht wenig Leute heutzutage tun. Es gibt nicht wenig Menschen, die von vornherein eigentlich schon sich selbst eingeimpft haben. Also das können andere besser und ich kann das auf jeden Fall nicht. Und das haben sie sich eingeimpft, bevor sie jemals etwas gewagt haben oder die Erfahrung gemacht haben. Also in diesem Bild von dem Schiff nochmal, was ich eben angesprochen habe, sie sind nie wirklich aus dem sicheren Hafen herausgefahren, aber sie sind zu 100% sicher, dass das Boot auf jeden Fall untergehen wird. Und ich habe das Thema falsche Demut eben schon mal kurz angesprochen. Ja? Und das kommt da wieder mit hinein. Das kann sehr fromm wirken. Das kann auf eine verkappte Art und Weise sich einschleichen. Aber ich will das nochmal deutlich sagen. Unglaube, Angst, Vergleichsdenken, Bequemlichkeit oder dergleichen ist nicht gleichzusetzen mit wirklicher Demut. Und wir sollten uns da selbst prüfen, auch an dieser Stelle, wie wir da vielleicht uns selbst, vielleicht auch anderen, manches verkaufen. Es gibt ja diesen schönen Ausdruck, ich bin eben auch schon mal kurz verwendet, diese Redewendung, sich ins kalte Wasser schmeißen lassen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das unangenehm ist, wenn wir ins kalte Wasser geschmissen werden. Also ganz plastisch mal, es ist ja kalt und vor allem, wenn du nicht schwimmen kannst, ist das besonders herausfordernd. Aber wenn du dich nie dort reinschmeißen lässt oder nie ins kalte Wasser springst, dann wirst du auch nicht wissen, ob du dort nicht vielleicht doch zurechtkommst und ob du nicht vielleicht dort sogar doch schwimmen lernen kannst. Und es ist ganz klar, dass das Entwicklung braucht, dass das Erfahrung braucht und dass das Zeit braucht. Und es wäre verkehrt, in diesem Bild gesprochen nochmal, wenn sich jemand, der gerade ins kalte Wasser geschmissen wird und da am Schwimmen lernen ist, vergleicht mit jemand, der seit 10 Jahren Hochleistungsschwimmen betreibt. Ja, da kannst du ja nur verlieren. Aber der seit 10 Jahren Hochleistungsschwimmen betreibt, der hat genauso angefangen. Der wurde irgendwann mal ins kalte Wasser geschmissen und hat schwimmen gelernt. Und deshalb ist er da, wo er ist. Und ich glaube, das darf uns Mut machen, dass wir nicht in erster Linie darauf schauen, was kann ich nicht und was können andere alles besser und so und wo bin ich unsicher, sondern dass wir einfach fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du von mir? Für Gott ist am Ende unsere Hingabe viel wichtiger als unsere Kompetenz und Fähigkeit. Gott weiß sowieso viel besser, welche Kompetenzen und Fähigkeiten und Schwächen und Einschränkungen und all das, was wir haben, das weiß er besser als wir selbst. Aber umso mehr kann ich ihm vertrauen, mich ihm hinzugeben und dass er letztendlich aus meiner Hingabe was machen kann, wo ich vielleicht niemals gedacht hätte, dass das werden kann. Ja, wo ich von vornherein eigentlich gesagt habe, also das schließe ich aus. Und wenn Gott uns beauftragt oder beruft, und mit einer Aufgabe betraut, dann tut er das ja nicht, damit wir jemanden suchen, der das besser kann. Ja, also das wäre ja irgendwie paradox. Gott weiß schon, was er uns vor die Füße legt und warum. Und Olaf und Renate sagen das immer wieder, und mir kam dieser Satz in den Sinn, dass er zur Aufgabe auch die Gabe schenken wird. Und das tut er. Und das bewahrheitet sich immer und immer wieder. Mose bringt also diesen dritten Einwand, um sich aus der Affäre zu ziehen. Und nachdem er dann den dritten Einwand gebracht hat, heißt es in Vers 14, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Mose ein wirklicher Drückeberger ist. Ja, dass es nicht nur um sachliche Argumente hier geht, sondern dass er einfach nicht will und dass seine ganzen Einwände nicht gerade seiner Demut zuzuordnen sind. Weil dann wäre Gott nicht zornig über ihn. Gott reicht es also langsam mit seinem sperrigen Werkzeug Mose hier an dieser Stelle. Und trotz all diesem, ich nenne es mal Zwergenaufstand von Mose gegenüber Gott, ist es trotzdem so, dass Gott bereits vorgesorgt hat. Das ist Gnade eigentlich. Ja, weil da gibt es ja noch den großen Bruder, Aaron. Und der scheint wohl recht redebegabt zu sein. Und den schickt Gott los, beziehungsweise hat ihn schon in Bewegung gesetzt. Nächste Woche sehen wir, wie die beiden dann aufeinandertreffen. Aber auch hier in Vers 14 heißt es schon, dass er ihm entgegengeht. Ich finde ein spannender Gedanke, ja? Wenn man sich das so vorstellt. Mose steht vor diesem brennenden Dornbusch. Gott redet mit ihm aus diesem brennenden Dornbusch. Gleichzeitig weiß aber Gott schon, dass kilometerweit entfernt irgendwo Aaron auf dem Weg ist Richtung Mose. Also es ist irgendwie was, was unseren Verstand wirklich übersteigt. Aber ein beeindruckender Gedanke. Und dann kommt es irgendwann so, dass sie sich wiedersehen werden. Und Gott deutet das ja hier schon an, dass die Freude riesengroß sein wird, wenn sie sich wiedersehen. Und dann sollen die beiden zusammenarbeiten. Sind also eine Mitarbeitergemeinschaft. Und es soll folgendermaßen aussehen. Vers 15 und 16. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein. Und ich will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden. Es wird aber geschehen, wenn er für dich zum Mund sein wird. Er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein. Also eigentlich eine relativ einfache Struktur. Gott redet zu Mose, Mose redet zu Aaron, Aaron redet zum Volk. Das ist so die Kette. Ja, und dazu nochmal dieser Zuspruch, den Mose in Vers 12 schon bekommen hat. In Vers 12 nur auf Mose gemünzt und jetzt hier später auf die beiden gemünzt, nämlich dieser Zuspruch für diese Aufgabe, ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und ich will euch unterweisen, was ihr tun wollt. Und jetzt finden wir am Ende von Vers 16 hier eine außergewöhnliche Formulierung, weil da heißt es, du wirst für ihn zum Gott sein. Also Mose wird für Aaron zum Gott sein, das ist hier ausgesagt. Und damit ist nicht gemeint, dass Aaron ab sofort Mose als Gott verehren soll oder so, sondern damit ist gemeint, dass Mose der Mittler sein wird zwischen Gott und zwischen Aaron und Aaron dann letztendlich zum Volk ja redet. Und so kam es. Normalerweise dann eigentlich auch immer, dass Gott unmittelbar mit Mose gesprochen hat und Mose dann mit Aaron. Nächste Woche haben wir eine kleine Ausnahme, kommen wir nächste Woche darauf zu sprechen. Und wir kommen auch nochmal darauf zu sprechen, in Kapitel 7 später, ist auch interessant in der Hinsicht, dass Mose auch für den Pharao zum Gott sein sollte. So heißt es in Kapitel 7, Vers 1. Und Aaron soll sein Prophet sein. Das hilft vielleicht auch nochmal, diese Rangordnung irgendwie zu sortieren. Also Aaron sein Sprachrohr im Prinzip dann. Ja? Also so wird Mose auch in seinem dritten Einwand zum Schweigen gebracht. Und zu guter Letzt endet diese Unterhaltung dann mit dem Vers 17. Und den gucken wir uns ganz kurz jetzt noch an. Und da heißt es, und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, damit sollst du die Zeichen tun. Gott gibt also, das ist der letzte Satz dieser Unterhaltung zwischen den beiden, Gott gibt ihm einen einfachen Stab in die Hand. Und es hat wahrscheinlich mehrere Bezüge. Unter anderem sollte Mose nicht vergessen, dass er ein Hirte war, aus welchen Verhältnissen er kam. Er sollte das vor Augen behalten und auch die Leute sahen das ja offensichtlich, dass er aus einfachen Verhältnissen kam. Aber darüber hinaus ist hier mal wieder wirklich göttliche Ironie am Werk, würde ich sagen. Wenn man so ausdrücken würde, wird aus diesem Hirtenstab der Herrscherstab. Mose bekommt nicht ein prunkvolles Zepter oder ein Schwert oder sonst was in die Hand, sondern einen einfachen Stab, der in sich selbst nichts kann, der auch in sich selbst nichts wert ist, bis Gott ihn zu seinem Zepter macht. Und interessant ist dann, in Kapitel 4, Vers 20 wird dieser Stab auch der Stab Gottes sogar genannt. Und jemand hat das mal so auf den Punkt gebracht, ich finde, das trifft sehr gut, dass er gesagt hat, Gott benutzt schwache Werkzeuge, um seine mächtigen Absichten zu erfüllen. Und es trifft auf diesen Stab und auf manche Gegenstände auch zu, die Gott so in der Bibel, überhaupt in der biblischen Geschichte gebraucht, aber das trifft auch auf Menschen wie dich und mich zu. Wir sind schwache Werkzeuge in Gottes Hand. Und wenn wir uns aber als Werkzeuge in Gottes Hand geben, dann kann er damit Mächtiges tun. Dann kann er damit seine göttlichen Absichten erfüllen. Meine Frage zum Schluss ist nochmal, welche Aufgabe, welche Aufträge hat Gott dir gerade vor die Füße gelegt? Wo weißt du, wie will Gott dich gebrauchen? Bist du dir da darüber im Klaren? Vielleicht in der eigenen Ehe, vielleicht in der Familie, vielleicht irgendwo in der Mitarbeit, vielleicht im Lehren und Anleiten von jüngeren Männern oder Frauen oder sonst wem, vielleicht in der Evangelisation, vielleicht in der Seelsorge, in der Begleitung von Menschen, im praktischen Dienen. Es gäbe eine ganze Reihe von Feldern. Aber ich will euch mal so fragen, wisst ihr, wo Gott euch gerade gebrauchen will? Wozu er euch beruft? Nicht groß und gewaltig, ja, ein Volk aus Ägypten herausführen, das muss es nicht sein. Aber Gott beruft jeden von uns zu Dingen. Er hat jeden von uns an Orte gestellt, wo wir was für ihn tun sollen. Und vielleicht weiß der ein oder andere nicht so richtig, kann das nicht so greifen, was ist denn jetzt meine Aufgabe gerade? Und ich will euch einladen, sich da Gedanken drüber zu machen. Ich werde im Hauskreis Leitfaden ein paar Stellen auch zum persönlichen Nachvollziehen und Studium darüber nochmal zur Verfügung stellen, um einfach vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen. Und ich will euch auch Mut machen dazu, dass ihr in Austausch übereinander, miteinander da kommt. Ja? Weil es kann so hilfreich sein, von anderen auch mal zu hören, was denken sie denn, wo will Gott mich gebrauchen? Was sind gerade so die Dinge, die ich vielleicht gar nicht sehe, aber die andere sehen? Und wenn wir das sehen, was Gott von uns will, dann ist die Frage, bist du bereit, dich trotz Beschränkungen treu dieser Aufgabe zu stellen? Dich herausfordern zu lassen, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft mutig Schritte zu gehen. Gott lässt uns da nicht alleine stehen, ja, sondern er ist mit uns. Und dementsprechend will ich schließen, ganz zum Schluss, mit dem ganz großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, in dem ganz viele von den kleinen Aufträgen, die wir haben, inbegriffen sind. Und es ist dieser Auftrag der Jüngerschaft. Es ist nicht der Auftrag nur der Evangelisation, wie das manchmal verstanden wird, sondern es ist der Auftrag der Jüngerschaft. Und da fällt ganz, ganz vieles drunter. Diesen Auftrag finden wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Viele kennen ihn, aber ich denke, er rundet das Ganze gut für uns nochmal ab von heute Morgen. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Also das ist der Auftrag, ja, der ganz, ganz viel umfasst, viel mehr, als wir das oft denken, glaube ich. Das ist der Auftrag und dann kommt zum Schluss der Zuspruch von Jesus, der für dich und für mich gilt, in welcher Aufgabe, in welchem Auftrag wir auch immer stecken, nämlich dieser Zuspruch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.